me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
Das ist Michaela am 18. März 2012 mit einer weiteren Folge aus der Serie über die Gesundheit. Der Titel der heutigen Episode ist über die Angst. Angst und Gesundheit hängen zusammen, hängen sogar sehr eng zusammen. Und ich habe vor allem daran gedacht, einen Beitrag über die Angst aufzunehmen, denn man sieht immer wieder in den Medien und auch in den Berichten Berichte über die enorme exponentielle Zunahme der Angst und der Angststörungen bzw. vieler Beschwerden und vieler Erkrankungen, die auf der Angst beruhen. Es gibt Untersuchungen, die sagen, etwa 60-70% aller erwachsenen Menschen und gar nicht zu sprechen von Kindern haben in der einen oder anderen Form psychische Störungen, die mit Angst und Angststörung zu vergleichen sind. Das sind zum Teil erschreckende Zahlen und man braucht sich im Grunde nur umzusehen, um zu ahnen, dass diese Berichte wahrscheinlich nicht übertrieben sind. Wir finden in den Medien Beiträge, die von äußerst negativen Zusammenhängen sprechen, lebensbedrohlich zum Teil oder existenzbedrohend, wie zum Beispiel die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, drohende kriegerische Auseinandersetzungen und vieles andere mehr. Das bedeutet also, die Angst geht um und die Angst treffen wir bereits fast an allen Ecken und Enden. Und dies war für mich ein Auslöser, einmal einen Beitrag zu machen, um diesem Phänomen der Angst und vor allem, wie diese Angst mit unserer Gesundheit zusammenhängt, deutlich zu machen. Wie in allen meinen Beiträgen möchte ich darauf hinweisen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ganzheitlichem Ansatz und ganzheitlicher Methode. Das bedeutet also nicht nur für die Medizin, sondern in allen Bereichen des Lebens bedeutet ein ganzheitlicher Ansatz einerseits die Ursache der Störungen zu finden und auf der anderen Seite diese Ursache der Störung auf allen Ebenen unseres Daseins entweder zu suchen oder aber dort wahrzunehmen. Dort wahrzunehmen und nach Möglichkeit auch ursächlich zu lösen. Wie in allen anderen Beiträgen möchte ich immer wieder darauf hin verweisen, dass wenn man ganzheitlich arbeitet, in der Ganzheitsmedizin oder im ganzheitlichen Ansatz in der Lösung von Problemen, geht es nie darum, etwas zu bekämpfen, sondern immer nur darum, etwas zu lösen. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Merksatz. Das bedeutet also, ganzheitlicher Ansatz bedeutet einerseits die Ursächlichkeit und auf der anderen Seite bedeutet es die Probleme, die sich ergeben können, einfach zu lösen. Eine ganzheitliche Methode kann diesen ganzheitlichen Ansatz unterstützen. Ganzheitliche Methoden sind zum Beispiel Dinge wie Akupunktur oder Homöopathie, aber auch Yoga oder Tai Chi oder Qigong und viele andere mehr. All dies sind Methoden, die über eine Ebene hinausgehen und andere Ebenen mit erfassen können und helfen können, ein Gleichgewicht, das verloren gegangen ist, wieder herzustellen. Das bedeutet, ein ganzheitlicher Ansatz bedarf oft von ganzheitlichen Methoden, um tatsächlich diese Balance, die uns verloren gegangen ist, wieder herzustellen. Dies war eine lange Einleitung zu dem heutigen Thema über die Angst. Das werden wir heute machen. Ich möchte versuchen, den Begriff oder das Phänomen oder die Emotion Angst zu definieren, aber auch die Zusammenhänge verdeutlichen. Das bedeutet, wie hängt Angst und unsere Gesundheit zusammen, wie hängt Angst und Stress zusammen und wie können Angst, Stress, Krise, wie kann das auch auf eine positive Art und Weise gesehen werden, nämlich als Chance und nicht unbedingt als negativ zerstörerische. Natürlich werde ich auch ein paar Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, die man dann ganz einfach umsetzen kann, um mit diesem Phänomen der Angst, das in uns allen steckt, entsprechend umgehen zu können. Die Angst gehört zu den sogenannten Grundgefühlen. Ein Grundgefühl ist eine Emotion, eine Sensation, die es bei allen Menschen gibt, egal wo sie geboren sind und egal wo sie aufgewachsen sind und egal welchen Hintergrund sie haben und welche Lebenserfahrungen, aber nicht nur bei Menschen, sondern auch im Tierreich. Es ist also eine sogenannte Grundemotion oder Basisemotion, die wir entwicklungsgeschichtlich schon sehr, sehr lange haben und wahrscheinlich bereits aus den Tagen. Der Sinn der Angst ist es, uns sicher zu halten. Und man kann sich das gut vorstellen, denn entwicklungsgeschichtlich haben wir einfach als Menschen gelernt, welche Dinge für uns zuträglich sind und welche gefährlich sind. Das bedeutet, wenn wir ein Erlebnis haben, wie zum Beispiel man isst ein bestimmtes Nahrungsmittel, das einem nicht bekommt, man setzt sich einer Situation aus, die bestimmte Gefahren beinhaltet oder ganz einfach, man verbrennt sich zum Beispiel an einer heißen, an einem Feuer oder an einem heißen Gegenstand, dann wird es so sein, dass diese Information im Gehirn gespeichert wird. Wenn wieder so eine Situation auftritt, werden Mechanismen in unserem Körper in Gang gesetzt, der uns daran erinnert, dass diese oder jene Situation gefährlich ist und wir Maßnahmen treffen müssen, um nicht wieder von dieser Begebenheit gestört oder... Das bedeutet also, dass die Angst so etwas wie eine Alarmanlage ist, ein Alarmsignal, das dann in Aktion tritt, wenn die Sensoren eine bestimmte Bewegung registrieren, die als Gefahr interpretiert wird. Das zeigt uns aber auch, dass wir nur vor etwas Angst haben können, das wir kennen. Dinge, die wir nicht kennen oder Situationen, die wir nicht kennen, vor denen können wir im Grunde keine Angst haben. Denn ich brauche dieses Erlebnis, dieses Gelernte, um Angst überhaupt entwickeln zu können. Denn wie jede Alarmanlage braucht dies eine gewisse Einstellung und braucht dies gewisse Reize, um diesen Alarmvorgänge auslösen zu können. Das Zentrum dort, wo die Alarmanlage der Angst beheimatet ist, ist ein Bereich im Gehirn, der genannt ist der Mandelkern. Es sind eigentlich zwei Kerne, die paarig miteinander angeordnet sind. Und dieser Mandelkern oder auch Amygdala ist ein Koordinationszentrum. Und das funktioniert so, dass über das Auge und über die Sinnesorgane Sinnesreize wahrgenommen werden und über das Gehirn, der das entsprechend beurteilt wird, ob sich diese Situation, die man hier draußen wahrnimmt, als Gefahr präsentiert oder nicht. Ist da tatsächlich so, dass eine Gefahr im Anzug ist, wird durch die Amygdala eine ganze Stressreaktion koordiniert, die eine der drei Möglichkeiten der körperlichen Abwehr einleiten wird. Eine dieser drei Möglichkeiten nennt man entweder in den Kampf zu gehen oder zu flüchten oder aber die letzte Möglichkeit, sich einfach totzustellen. Dies ist in einer Gefahrensituation einfach eine blitzschnelle Entscheidung, die je nachdem, was uns die beste Möglichkeit gibt, entsprechend umgesetzt wird. Das bedeutet, Angst in dem eigentlichen Zustand ist nichts anderes als ein Alarmmechanismus. Ein Alarmmechanismus, der eine Alarmreaktion auslösen kann, eine Stressreaktion, auf die wir dann später natürlich noch zurückkommen werden und die mich dann befähigt, bestimmte Abwehrreaktionen umzusetzen, sodass ich mein Leib... Was passiert also bei einer Stressreaktion? Stress im Wesentlichen bedeutet Belastung. Und in dem Beispiel, das wir gebracht haben, bedeutet diese Belastung eine Situation, die als Gefahr von außen wahrgenommen wird. Wenn dies der Fall ist, nehmen wir zum Beispiel an, es erfolgt ein Angriff, dann laufen im Körper blitzschnell Prozesse ab, die den Sinn haben, alle Energie und alle Aktivität auf jene Organe zu lenken, die wir brauchen, um einen Angriffgreifer erfolgreich abzulenken. Jene Organe und Funktionen, die wir dafür brauchen, sind vor allem das Gehirn, ist die Muskulatur und natürlich Herz-Kreislauf. Das Gehirn, um diese Reaktionen zu koordinieren, die Muskulatur, um entsprechend den Angriff abzuwehren oder auch wegzulaufen, und Herz-Kreislauf, um schnell Nährstoffe und Energie zu den Erfolgsorganen zu bringen. Da wir hier in dieser Situation mehr Energie für diese sogenannten Aktivitätsorgane brauchen, passiert aber auf der anderen Seite auch Folgendes, dass die Energie von jenen Organen, die man zu einer Angriffsabwehr nicht braucht, wie zum Beispiel das Verdauungssystem oder das Fortpflanzungssystem, aber auch das Immunsystem, diese Systeme werden in diesem Augenblick weniger versorgt. Das bedeutet also, eine Stressreaktion ist ein Ganzkörper-Event, ein Ganzkörper-Geschehnis, bei dem alle funktionellen Strukturen entsprechend eingesetzt werden und bei denen man mehr Energie braucht als unter einem normalen Ruhezustand. Eine normale Stressreaktion ist nach wenigen Sekunden vorbei. Und das, was dann passiert, ist, dass wieder durch den Körper wieder der Ruhezustand wiederhergestellt wird und die Energie, die verbraucht wurde, wieder bereitgestellt wird. Man kann sich das am besten so vorstellen, dass es im Körper funktionelle Strukturen gibt. Das bedeutet also Muskulatur und das Skelettsystem, aber auch natürlich die Organe, die alle eine gewisse Funktion haben. Und diese Funktion wird reguliert durch das sogenannte zentrale Nervensystem. Und ganz wichtig dafür ist eine Substanz, die hier für die Übertragung dieser Information wichtig ist. Diese Substanz, die es in allen Nervenendigungen im ganzen Körper gibt, heißt Serotonin, ein sogenannter Neurotransmitter, eine Substanz, die Energie übertragen kann. Auf der anderen Seite, da wir natürlich für so eine Situation auch mehr Energie brauchen, haben wir das Hormonsystem. Das Hormonsystem reguliert die Energiebereitstellung und dann wiederum die Bereitstellung der Energie, wenn wir die Energie verbraucht haben. Und es handelt sich hier um eine Reihe von hintereinander geschalteten Drüsen, wie zum Beispiel die Schilddrüse, aber auch die Bauchspeicheldrüse und letztlich die Nebenniere, Nebennierenrinde vor allem, wo Hormone produziert werden, die für die Energieversorgung notwendig sind. Ein ganz besonders wichtiges Hormon ist das Hormon Cortisol aus der Nebennierenrinde. Und dieses Hormon hat ursächlich mit Stressreaktion zu tun, in dem Sinne, dass dieses Hormon, auch genannt das sogenannte Aktivitätshormon, die Energie, die verbraucht wurde, wieder bereitstellt. Man kann also sehen, dass eine Stressreaktion einen hohen Grad der Koordination durch den ganzen Körper braucht und im Grunde keine einzelne der Funktionseinheiten auslässt. Das, was ich hier beschrieben habe, ist eine akute Stressreaktion. Etwas, das wir alle schon erlebt haben. Man muss also zum Beispiel nur daran denken, an eine gefährliche Situation auf der Straße oder eine gefährliche Situation, die wir vielleicht auch mal im Alltag erleben, wo alles sehr, sehr schnell gehen muss und wo man oft den Eindruck hat, dass man gar nicht mehr selbst diese Funktionen steuert und reguliert, sondern es ist also fast so, dass reflexartig diese großen Entscheidungen erfolgen, die dann in den meisten Fällen dazu führen, dass man sich aus dieser gefährlichen Situation befreien kann. Es gibt aber nicht nur die geschilderte akute Stressreaktion. Die meisten Stressreaktionen, mit denen wir so den ganzen Tag über zu tun haben und die auch den vielen Erschöpfungssyndromen und Burnout-Fällen zugrunde liegt, sind sogenannte chronische Stressreaktionen. Chronische Stressreaktionen haben meist nicht nur eine Auslöser oder eine Ursache, sondern viele unterschwellige Triggerpunkte, die den Körper aber dennoch in eine dieser geschilderten Situationen versetzt, in der mehr Energie gebraucht wird und zweitens auch die Umverteilung erfolgt von Ruheorganen auf die Aktivitätsorgane. Man kann sich vorstellen, wenn so eine Situation über viele Wochen, Monate oder Jahre anhält, dass es hier zu einem Erschöpfen der Energiereserven kommt. Dies ist gekennzeichnet durch ein Abnehmen der sogenannten Serotoninspeicher und mit den Symptomen der Energielosigkeit. Aber es hängt, man bemerkt dann auch sehr, sehr oft Symptome, die einfach damit zusammenhängen, dass die Energieversorgung nicht ausgeglichen ist. Das erhöhte Herzfrequenz, es bedeutet auch eine Störung des Fettstoffwechsels, es bedeutet aber auch Verspannungen der Muskulatur und vieles andere mehr. Auf der anderen Seite sind aber auch Symptome durch jene Organe, die in einer chronischen Stresssituation weniger versorgt werden, können in den Vordergrund treten, wie zum Beispiel Störungen des Magen-Darm-Systems, Verdauungsstörungen jeder Art von Blähungen bis hin zu den Nahrungsmittelunverträglichkeiten bis hin zu Reizdarmsymptomen, aber natürlich auch Störungen des Immunsystems mit entweder auf der einen Seite Allergien, aber auch auf der anderen Seite dem Auftreten von Autoimmunerkrankungen und auch natürlich sehr häufig Störungen im Fortpflanzungssystem. Denn gerade heutzutage, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die gerne schwanger werden möchten, aber es klappt nicht, obwohl körperlich alles in Ordnung zu sein scheint. Auch dies hängt damit zusammen, dass eine chronische Stressbelastung das Milieu oder die Situation im Körper so verändert, dass das nötige Gleichgewicht nicht vorhanden ist, um eine normale Körperfunktion auszuführen oder durchzuführen. Wie werden nun chronische Stressreaktionen hervorgerufen? Dies hat zu tun mit den sogenannten Stressoren. Und Stressoren sind Trigger oder auslösende Triggerereignisse, die eine Stressreaktion hervorrufen können. Vielleicht nicht so dramatisch wie in einer akuten Stresssituation, aber unterschwellig. Und das Wichtige in diesem Fall ist, sich zu merken, dass Stressoren sich summieren und die chronische Stresssituation sich vor allem dadurch auszeichnet, dass über lange Zeit viele verschiedene äußere, aber wie innere Stressfaktoren den Körper zu überbelasten. Äußere Stressfaktoren können im Grunde alles sein, was so von außen auf uns einstürzt. Und dies kann vom Lärm über den Verkehr, über das Wetter, über Schadstoffe in der Luft oder im Essen dann natürlich auch Genussmittel, Genussgifte, Konservierungsstoffe und vieles andere mehr. Alles diese Dinge können den Körper entsprechend belasten. Innere Stressoren allerdings sind hier in diesem Zusammenhang auch zu nennen und vor allem zu ändern. Denn ein innerer Stressor sind alle diese Dinge, die damit zu tun haben, dass wir einen inneren Konflikt aufbauen zu der Situation. Ich werde immer dann einen Konflikt erleben, wenn ich nicht mit dem einverstanden bin, das gerade vor mir ist. Das kann ein Mensch sein, ein anderer Mensch sein, oder es kann auch eine andere Meinung sein, es kann eine Situation sein, die sich nicht so gestaltet, wie es mir angenehm wäre, es kann auch eine Tätigkeit sein, die ich nicht verrichten möchte. Ein Konflikt ist also etwas, das mir einen inneren Widerstand hervorruft. Und dieser innere Widerstand führt dazu, dass ich mich gegen eine Situation oder gegen einen Moment, der sich ja gerade mir bietet, innerlich wehre. Und damit haben wir wahrscheinlich den wesentlichen Faktor einer chronischen Stressbelastung identifiziert. Es ist weniger das, was so von außen auf uns einstürzt. Es ist mehr, dass wir mit dem, das wir in unserer Außenwelt erleben, oft nicht einverstanden sind. Und nicht einverstanden sind nicht nur über kurze Zeit, sondern oft über Wochen, Monate und Jahre. Dieses Nicht-Einverstanden-Sein, dieses Nein-Sagen, führt dazu, dass wir uns an die Situation, die sich gerade ergibt, nicht ideal anpassen können und dadurch einen erhöhten Energieverbrauch haben, denn wir müssen die Situation, so wie sie sich ergibt, sowieso meistern. Ich sage an dieser Stelle oft gerne, dass man das Leben gerne und gut mit einem Fluss vergleichen kann. Manchmal ist dieser Fluss eine breite, sanfte Strömung und es ist nahezu mühelos. Und dann gibt es wieder Situationen, da ist das Leben wie ein Wildbach. Und ein Wildbach kann ganz schön turbulent sein und es geht manchmal nicht ohne blaue Flecken ab. Aber, und das ist auch wichtig, ein großer, breiter Fluss kann Strömungen haben und ein Wildbach kann auch wieder in eine ruhige Strömung übergehen. Das bedeutet also, dass wir in diesem Leben nicht nur mit Wildbächen zu tun haben, sondern auch sehr, sehr oft mit Situationen, die das Leben im Grunde sehr, sehr angenehm machen. Das bedeutet also, dass wenn wir über den chronischen Stress sprechen, uns eigentlich Gedanken machen müssen, weniger über jene Situationen, wenn man im großen, gemächlich dahinströmenden Fluss schwimmt, sondern dass wir uns Gedanken machen müssen, wie gehen wir um, wenn wir in eine Wildbachphase eintreten. Und hier kommen wir zu jenem Thema, das mit Angst am häufigsten verbunden ist. Und das ist das Thema der Krise. Krise als Stressfaktor. Krise ist ein griechisches Beurteilung oder Meinung. Das bedeutet also, das Wort Krise selbst gibt uns schon hier einen Hinweis, warum uns eine Krise in unserem Leben oft so zu schaffen macht. Denn es setzt voraus, dass wir diese Situation entsprechend beurteilen. Und dies hat wiederum damit zu tun, dass wir Menschen Veränderungen nur ungern hinnehmen. Das bedeutet also, wenn der Fluss von einer großen, breiten Strömung in einen Wildbach übergeht, ist es uns natürlich nicht recht, denn wir haben uns daran gewöhnt, angenehm, gemütlich dort dahin zu gleiten. Und eine Situation, in der wir aus unserer angenehmen Ruhe gerissen werden, ist uns natürlich nicht angenehm. Und man möchte hier natürlich wieder zurückgehen dort, in diese Situation, die man gekannt hat, wo es angenehm war, wo es ruhig war und sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, wie man in einem Wildbach lebt und überlebt. Eines ist klar, nichts in diesem Leben bleibt konstant. Das ganze Leben ist Veränderung, besteht aus Veränderung und wir Menschen gehen mit diesen Veränderungen, ob wir wollen oder nicht. Und wir müssen im Grunde nur hinausschauen in die Natur, wie sich die Natur repräsentiert und schon sehen zwischen dem Wechsel zwischen Tag und Nacht, aber auch dem Wechsel der Jahreszeiten, dass Änderung und Veränderung zum Leben gehört. Es wäre auch langweilig, denn man muss ja oft bedenken, was wäre, wenn sich das Leben nie ändern würde. Ein Zustand, der uns oft als ideal erscheint, denn wie gesagt, wir hängen oft daran an einer Situation, die wir kennen und wollen uns nicht gerne von dieser verabschieden. Aber man muss sich also nur vorstellen, wie das Leben wäre, wenn Tag ein, Tag aus man immer das Gleiche täte und es gäbe nie eine Herausforderung, aber auch nie ein Erfolgserlebnis. Das bedeutet also, das Wort Krise hat mit der Beurteilung zu tun. Und die Beurteilung einer Krise, das heißt, wenn sich etwas ändert, ist meistens, das ist etwas Schlechtes und das ist etwas, das mein Leben oder meine Lebensqualität unwillkommen beeinflussen will. Und hier kommen wir wiederum zum Phänomen der Angst, denn hier haben wir gelernt, wenn sich die Situation verändert, das heißt also, wenn wir beginnen, uns unsicher zu fühlen, dann tritt automatisch dieses Gefühl der Angst ein. Dieses Gefühl der Alarmanlage, die sagt, Vorsicht, ich muss mich auf das Schlimmste gefasst machen und ich muss mich auch darauf vorbereiten, das, was ich habe und das, was ich bin, zu verteidigen. Und hier spielt die Angst natürlich eine große und wichtige Rolle. Der wesentliche Unterschied zwischen einer wirklichen Gefahr und einer Gefahr, oder einer Krise, die als Gefahr eingeschätzt wird, ist, dass eine wirkliche Gefahr tatsächlich etwas Konkretes ist. Tatsächlich hier ist ein Geschehnis, das mich an Leib und Leben beeinträchtigen kann. Eine Krise ist allerdings einfach eine Situation, die meine Lebensbedingungen verändert. Das mag sein, dass mich ein Partner verlässt, dass ein Mensch stirbt, dass ich meinen Job verliere oder eine Erkrankung habe, eine schwere. Alle diese Situationen haben das eine gemeinsam, dass sie mich aus dieser Situation des gemächlichen Dahin Gleitens im Fluss herausbringen und mich in eine Situation der Turbulenz und Veränderung hineinbringen. Und Veränderungen, wie ich schon gesagt habe, hängen sehr stark damit zusammen, dass ich nicht weiß, wie sie ausgehen. Und wenn ich nicht weiß, wie etwas ausgeht, dann generiere ich Angst. Das, was allerdings passiert, ist, dass wir die Gegebenheiten verwechseln. Oft verwechseln wir das Gefühl der Unsicherheit mit Gefahr. Denn Veränderung allein bedeutet ja noch nicht Gefahr. Veränderung alleine, auch wenn es überraschend kommt und auch wenn es mich aus einer Situation heraustreibt, die ich bis dahin als willkommen gesehen habe, die Veränderung alleine bedeutet ja noch nichts Negatives. Es bedeutet nur, dass sich etwas verändert, aber vielleicht verändert es sich in einer Art und Weise, die mich entweder weiterbringt oder die mich in eine Situation bringt, die im Grunde besser ist als die, die ich jetzt habe. Das überlegt man sich natürlich nicht, wenn einen die Veränderungen unvorbereitet oder auch eine Krise unvorbereitet treffen, denn hier bemüht man sich vor allem daran, sich an den Bekannten und Gewohnten festzuhalten. Und dieses Festhalten am Bekannten und Gewohnten ist es, was so viel Kraft kostet. Und es kann, wenn man dieses Festhalten über lange Zeit macht, Wochen, Monate, Jahre, kann es natürlich dazu führen, dass wir uns erschöpfen. Dass es zu einem sogenannten Erschöpfungssyndrom oder auch einer Depression führt, die sich dadurch auszeichnet, dass die Energiespeicher geleert sind und der Energielevel gering ist. Das, was aber nach wie vor in so einer Situation funktioniert, ist das Gefühl der Angst, denn ich habe nach wie vor das Gefühl der Unsicherheit und ich habe auch nach wie vor das Gefühl, ich kann diese Situation nicht, so sehr ich mich bemühe, nicht wirklich unter Kontrolle kriegen. Und hier haben wir schon ein weiteres Schlüsselwort, das wir in unserer Abhandlung über Angst, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Und dieses Schlüsselwort ist das Wort Kontrolle. Wir versuchen oder glauben, dass wir dazu überhaupt in der Lage sind, oft das Leben zu kontrollieren, dass es so sicher wie möglich verläuft. Dies ist unsere ursprüngliche und besondere Absicht, ein Leben zu führen, in dem wir abgesichert sind. Und man muss nur so ein wenig herumschauen, um zu bemerken, was wir den ganzen Tag tun, um uns zu versichern und abzusichern. Und das beginnt bei den Versicherungen, die man abschließt, geht über die Helme, die man mittlerweile beim Radfahren und beim Skifahren und bei sportlichen Tätigkeiten trägt, bei den Verträgen, die man abschließt, aber natürlich auch alle möglichen Sorten von Glaube und Aberglaube, die wir hervorrufen, wenn wir versuchen, uns gegen Unwillkommenes zu sichern und zu versichern. All dies ist menschlich und natürlich will ich hier nichts gesagt haben gegen die Möglichkeit, entsprechend zu schützen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber ich möchte Sie einfach darauf hinweisen, dass viele dieser Aktionen, die wir so unser ganzes Leben lang gerne vornehmen, darauf hinweisen, dass wir dieses Gefühl der Unsicherheit, das wir haben, und das uns ureigen ist, weil wir im Grunde wissen, dass sich das Leben und die ganze Situation immer und sehr schnell ändern kann, dass wir versuchen, uns davor abzusichern, obwohl wir das nie wirklich können. Denn Angst basiert auf dem Glauben, dass man das Leben steuern kann. Diese Angst, von der ich gesprochen habe, die nichts zu tun hat mit einer tatsächlichen realen Gefahr oder Situation, sondern jene Angst, die auftritt, auf diese unterschwellige Angst, aber auch Angst über Veränderungen der Lebenssituation. Das heißt also vor finanzieller Unsicherheit oder Verlust, vor Verlust innerhalb der Familie, der Beziehungen und viele andere Dinge mehr. Diese Angst, die sich oft einschleicht die wächst, während wir sehen, dass sich unsere Umgebung verändert und das anderen Menschen passiert, wovor wir uns fürchten, diese Angst wächst, nimmt zu und führt dazu, dass wir ständig diese unterschwelligen Stressreaktionen haben, die nichts anderes sind als eine tiefe Anspannung und Verspannung gegenüber dessen, was außen passiert. Und jeder Mensch, der in dieser Anspannung und Verspannung lebt, es ist leicht zu verstehen, dass so ein Mensch, der von Angst bestimmt und Angst regiert wird, nicht mehr die schönen Seiten des Lebens wahrnehmen kann, denn man muss eine gewisse Offenheit haben, um die schönen Seiten des Lebens ungestört zu genießen. Das bedeutet, Stress bedeutet Kontraktion, das bedeutet also ein sich Zusammenziehen der Gefäße und der Muskulatur. Man kann sich das richtig bildhaft vorstellen, wie ein Mensch, der in Angst verkrampft ist, wie sich hier alles zusammenzieht und klein macht und versucht, aus dieser sich vor dieser Situation im wahrsten Sinne des Wortes zu drücken. Man kann diese Sensationen auch körperlich wahrnehmen. Es ist eine sehr, sehr gute Übung, sich ein wenig zu entspannen, in die Kontemplation zu gehen und sich dann einfach ein Gefühl eines Neins vorzustellen. Und während man das macht, wird man erkennen, wenn man sich dieses Nein oder auch nur eine Situation, die ein Nein im üblichen Sinne hervorruft, wenn man sich so etwas vorstellt, dass dies dann zu einer Anspannung und Verkrampfung führt, während wenn man sich eine Situation vorstellt, die man offenen Herzens bejaht, ein Gefühl einer Offenheit und des Fließens verursacht. Angst kann dann in den verschiedensten Formen auftreten und ich möchte hier einfach nur die häufigsten und wichtigsten Formen nennen, damit man sie erkennt. Es gibt sogenannte generalisierte Angststörungen. Muss nicht unbedingt immer nur richtige Angst sein. Das können auch Dinge wie Nervosität oder Gereiztheit oder Fahrigkeit sein. Es kann auch eine Situation sein, wo viel kompensiert wird, auch mit einer gewissen Aggressivität und auch einer gewissen Leistungsbereitschaft. Auch diesen Dingen kann einfach eine generalisierte, unterschwellige Angst zugrunde liegen. Es gibt dann auch die große Gruppe der Panikattacken. Panikattacken sind plötzliches Auftreten von massiven Angstsymptomen mit erhöhtem Blutdruck und die Kehle schnürt sich zusammen und das Herz klopft und der Schweiß bricht auf und die Gedanken werden ganz fokussiert und eng. Solche Panikattacken treten häufig auch in der Nacht auf, sind äußerst unangenehm und können vom Laien zumindest und manchmal auch nicht ohne Einsatz von diagnostischen Geräten von tatsächlichen organischen Beschwerden unterschieden werden. Panikattacken treten sind Regulationsstörungen, sind also Störungen, die auftreten bei einem System, das übererregbar geworden ist. Und sie treten also vor allem dann auf, wenn jemand unter großen Anspannung gestanden ist, den ganzen Tag über längere Zeit, und dann in der Ruhe, also oft in der Nacht, beginnt also diese Reaktion wieder aufzutreten. Panikattacken, wie gesagt, sehr, sehr unangenehm, aber letztendlich harmlos. Und wir werden auch noch darüber sprechen, wie man solchen Panikattacken begegnet. Weitere Formen der Angst, ich möchte die also jetzt nur am Rande nennen, sind natürlich Phobien. Das heißt also, man hat vor etwas Bestimmtes Angst, oft vor Tieren oder vor Menschenmengen oder in kleinen Räumen. Das sind also Ängste, die sich in bestimmten Situationen entwickeln. Es gibt auch soziale Ängste. Das bedeutet, man glaubt, innerhalb einer Gesellschaft nicht anerkannt zu werden und reagiert daraufhin in einer entsprechenden Art und Weise, die einen entweder in die Isolation treibt oder in ein Verhalten, das nicht ganz entsprechend den gesellschaftlichen Normen ist. Das heißt also, es gibt sehr, sehr viele Arten der Angststörung. Es muss nicht immer so aussehen, dass man zitternd vor Angst in der Ecke sitzt, denn also sehr oft ist Angst auch mit Aggression überlagert und das ist etwas, das man sehr, sehr häufig auch bei Jugendlichen sieht oder man sieht das natürlich auch in gewissen Gruppen. Also Angst hat sehr, sehr viele Gesichter. Wenn man über die Lösung von Angst spricht, und ich möchte nochmals betonen, Angst, genauso wie Stress, kann man nicht bekämpfen, sondern nur lösen. Und um Angst zu lösen und um Stress zu lösen, muss man die Ursachen der Angst erkennen. Die meisten Ursachen der Ängste liegen darin, dass wir nicht wollen, dass sich etwas verändert. Wie wir aber schon festgestellt haben, ist das ganze Leben Veränderung und Veränderungen gehören zum Leben, auch wenn sie erscheinen, unwillkommen sind und zum Teil auch bedrohlich erscheinen. Es ist sehr wichtig in so einer Situation, sich nicht zu sehr beeindrucken zu lassen von den Dingen, die man befürchtet. Denn Dinge, die man befürchtet, bedeutet, dass man eine Situation, die man in irgendeiner Weise in der Vergangenheit gelernt hat oder erfahren hat, in die Zukunft projiziert. Oft ist es aber so, dass die Zukunft, in die wir hineingehen, mit der Vergangenheit, aus der wir gekommen sind, schon rein gar nichts mehr zu tun hat. Die Situation hat sich geändert, die Spiele haben sich geändert, die Zeiten haben sich geändert. Das heißt, selbst wenn wir in einer Krise sind, können wir nicht genau sagen, wie sie ausgeht. Und das Allerwesentlichste bei so etwas ist zu erkennen, dass die Ursache der Angst meist darin liegt, dass wir vom Gewohnten und Vertrauten, das Gewohnte und Vertraute nicht verlassen wollen und uns vor einem Unbekannten fürchten. Das Unbekannte ist aber nur so lange ein Unbekanntes, als wir es nicht kennen. Und es ist oft eine Sache der Zeit, bis so eine Krise sich entsprechend zu erkennen gibt, sodass man also wirklich seinen Weg wiederum vor sich sieht. In dieser Zwischenzeit kommt es oft zu Turbulenzen und turbulenten Situationen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, wenn man mit der Angst zu tun hat, dass man erkennt, dass die Angst immer eine Projektion aus der Vergangenheit in die Zukunft ist. Und man kann mit der Angst sehr, sehr gut umgehen, indem man sich so weit wie möglich in den jetzigen Moment hineinversetzt. Denn der jetzige Moment hat wenig mit der Vergangenheit zu tun und schon gar nichts mit der Zukunft. Der jetzige Moment ist eine Situation, die man, ich würde sagen, in 99,9% der Fälle sehr gut beherrschen kann. So zum Beispiel jetzt. Wir sitzen hier angenehm, es ist ruhig, es ist warm und wir hören einem Vortrag zu oder ich spreche zu Ihnen. Das heißt, es gibt also im Moment im Grunde weder etwas, vor dem ich mich fürchten muss, noch gibt es etwas, das ich tun kann oder tun muss. Das bedeutet, diese Erkenntnis ist schon der erste und wesentliche Schritt zur Lösung der Angst. Der zweite Schritt liegt darin, die Angst zu erkennen als das, was es ist. Oft nennt man die Angst, oder ich vergleiche die Angst oft mit einem Wachhund. Ein Wachhund ist ein sehr nützlicher Geselle, der darauf abgerichtet ist, uns zu warnen, wenn Gefahr heranzieht. Und das ist genau die Aufgabe der Angst. Die Angst ist also wie ein Wachhund, der lauthals bellt, wenn er glaubt, Gefahr im Anzug zu sehen. Aber wie jeder Wachhund unterscheidet dieser Wachhund nicht zwischen Gut und Böse, möchte ich sagen. Denn ein Wachhund schlägt an, wenn jemand vorbeigeht. Und der Wachhund kann also nicht sagen, ist das jemand, der also tatsächlich Böses im Schilde führt, oder ist das der Briefträger. Wenn wir mit so einem Machthund zu tun haben, dann können wir uns immer, hat man die Entscheidung, wie man damit umgeht. Man kann so einen Wachhund, entweder kann man sich verstecken und sich fürchten, weil dieser Wachhund so laut und unangenehm bellt, oder man sagt sich, dieser Wachhund ist mein Freund. Dieser Wachhund weist mich auf eine Gefahr hin, und ich weiß aber nicht, ob diese Gefahr wirklich eine Gefahr ist. Das heißt, ich gehe einmal nachsehen. Und diesen Vergleich, diesen Metapher möchte ich wirklich jedem ans Herz legen. Denn einmal nachsehen zu gehen, ist genau das, was die Angst löst. Ich denke, jeder von uns kennt die Situation, als man als Kind einen schlechten Traum hatte oder in der Nacht im Bett gelegen ist und sich vor den Monstern unter dem Bett gefürchtet hat. Wenn man sich aber dann ein Herz gefasst hat und mit der Taschenlampe unter das Bett geleuchtet hat und dort war nichts, dann hat man sich beruhigt und konnte wieder weiter schlafen. Genauso geht es auch mit der Angst. Weil sich die Angst so unangenehm anfühlt, haben wir die Tendenz, uns vor der Angst davon zu laufen oder uns auch vor der Angst zu fürchten, beziehungsweise diese Angst zu vermeiden. Das, was wir damit tun, ist, uns weiter vom Wachhund zu entfernen, der lauter und lauter und lauter bellen wird, aber er tut es nur da deswegen, weil wir ihn nicht hören. Der wichtigste Schritt ist, nicht vor der Angst davonzulaufen, sondern einfach nachsehen zu gehen. Das heißt also, in die Angst hineinzugehen. Das bedarf ein wenig der Übung, und es bedarf auch oft ein wenig der Motivation, weil, wie gesagt, es ist unangenehm. Es ist aber nicht mehr als nur das, unangenehm. Die Angst ist nichts anderes als eine Energie. Es ist eine Energie, die sich schlecht anfühlt, aber es ist eine Energie, die nicht stark ist. Es ist eine außerordentlich schwache Energie. Und so hat jeder, der schon einmal mit der Angst zu tun gehabt hat und sich dieser Angst gestellt hat, bereits diese Erfahrung gemacht. Wenn man in diese Angst hineingeht, und sei es auch nur diese Nervosität, die man verspürt, oder auch dieses kompulsive Denken, wenn man da hineingeht und bei dieser Sensation bleibt, dann mag es sein, dass es vielleicht für einige Minuten unangenehmer wird, aber dann wird man merken, dass sich dieses Gefühl plötzlich löst. Und oft ist es dann auch so, dass hinter diesem Gefühl, wenn sich dieses Gefühl der Angst oder diese Umklammerung der Angst gelöst hat, wenn der Wachhund aufhört zu bellen, dass man hier plötzlich eine Einsicht hat, die einem einen guten Anhaltspunkt gibt, um diese Situation, vor der man gerade steht, zu lösen. Das bedeutet, dass letztlich diese Ursachensuche, letztlich und endlich diese Ursachensuche, das ist, was an erster Stelle stehen muss. Wovor fürchte ich mich? Ist dies auch tatsächlich wahr? Oder ist das nur etwas, das ich befürchte? Und der Grund der Befürchtung liegt vor allem darin, dass ich insgeheim mich mit der Unsicherheit befasse, dass ich das verliere, was ich jetzt gerade in diesem Moment habe. Aber ist das auch immer so negativ zu sehen, wie es erscheint? Und das sind also wirklich die Fragen. Man kann mit der Angst, weitere Schritte mit der Angst umzugehen, ist sicher jede Möglichkeit der Entspannung. In diese Angst hineinzugehen bedeutet auch, sich in dieser Angst zu entspannen. Angst ist ein Zusammenkrampfen, eine Kontraktion. Das bedeutet, alles, was in irgendeiner Weise mit Entspannung zu tun hat, hilft wiederum, diese Anspannung loszulassen und damit wieder die Einsicht zu ermöglichen, die mir hilft, einen passenden Weg aus dieser Krise zu finden. Letztlich ist es aber auch die Einstellung, die wir haben gegenüber unserem Leben und Veränderungen. Wie wir wissen, hat das Leben viel mit Veränderung zu tun. Und je mehr wir uns diesen Veränderungen stellen und je konstruktiver wir uns diesen Veränderungen stellen, auch mit einer gewissen Neugier in dem Sinne, es verändert sich was und ich bin neugierig, wo mich das hinführt, ohne uns an diesen alten Dingen festzuhalten, aber auch mit einem gewissen Vertrauen, dass man das, was man gerade braucht, auch wirklich bekommt, mitbekommt und dass das, was man braucht, um in diese neue Situation zu kommen, dass einem das im geeigneten Augenblick repräsentiert wird. Und ich glaube, wir haben alle diese Erfahrungen gemacht, dass viele Dinge, von denen man gar nicht das für möglich gehalten hat, dass sich viele Dinge gelöst haben auf eine ausgesprochen kreative Art und Weise, mit der man nie vorher gerechnet hat. Das heißt also zusammenfassend, wir haben über die Angst gesprochen. Die Angst ist eine Basisemotion, eine Emotion, die nützlich ist, um Gefahr zu begegnen und entsprechend darauf zu reagieren, wodurch eine Stressreaktion ausgelöst wird, die alle diese Mechanismen, die ich brauche und Funktionen, die ich brauche, um eine Stressreaktion und die entsprechende Abwehr der Gefahr zu koordinieren. Dazu ist die Angst nützlich. Die Angst, die mir aber eine chronische Stressreaktion auslöst und die im Grunde nur darauf basiert, dass ich mich unsicher fühle bezüglich Veränderungen, die in einem Menschenleben auf mich zukommen, das sind die Ängste, die im Grunde nichts anderes sind als eine Anpassungsstörung oder die, ich möchte das anders ausdrücken, diese Ängste verhindern, dass wir uns unsere Energie darauf benutzen, um uns an die geänderten Umstände anzupassen. Diese Angst verhindert es und führt dazu, dass wir uns mit viel Energie und Erschöpfung gegen diese Veränderungen sperren. Das bedeutet, Angst wie ein Wachhund, man kann sich diese Angst auch als gut als Wachhund visualisieren. Man muss also immer nachschauen gehen, was will der Wachhund? Was will er von mir? Was steckt dahinter? Und eine gute Praxis ist es auch, sich in die Angst hineinfallen zu lassen, so kontraintuitiv dieses scheinen mag, sich in diese Angst hineinfallen zu lassen und sich in diese Angst hinein zu entspannen. Ich kann garantieren, dass viele Lösungen aus dieser Praxis erfolgen werden und man lernt mit der Angst, die unser Leben nicht bestimmen soll, denn sie ist nichts anderes als ein Mittel zum Zweck für Situationen, die im Leben Gott sei Dank sehr, sehr selten vorkommen. Das heißt also, dieses Gefühl der Angst, das uns hier so umgibt, ist nicht notwendig. Und man möge doch immer den Vergleich des Wachhundes im Auge haben, der sagt, wenn ein Wachhund bellt, dann muss ich hinschauen, warum er bellt und ist dies auch begründet. Danke fürs Zuhören. Das war ein Vortrag von fast einer Stunde. Es hat mir große Freude gemacht, über dieses Thema zu explorieren. Und ich denke, eines der nächsten Themen wird vielleicht eines sein, wo wir mehr über auch die anderen Arten der Emotionen sprechen, die uns auch wiederum zu einer chronischen Stressreaktion, unsere chronische Stressreaktion verschaffen. Ich danke fürs Zuhören. Standing